Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
Ja, herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Erste Folge quasi in der Off-Season, jetzt aber so richtig, weil alles vorbei ist, was mit uns zu tun hat. Aber erstmal, Denise, einen schönen guten Abend.
Felix, guten Abend.
Thomas, ich begrüße dich.
Servus, Gude und hallo. Wir haben uns ja jetzt wieder dran gewöhnt, wieder mit Gästen nach den Playoffs. Da wollen wir heute die Gewohnheit fortführen. Haben natürlich auch wieder einen Gast, der, so kann ich mir vorstellen, vielleicht sogar ein bisschen froh ist, uns für weitere 12 Monate nicht als Gastgeber zu haben. Denn er ist jetzt eine Etage höher, lieber Felix.
Ja, willkommen Franz David Fritzmeier von den Löwen Frankfurt. Vielen, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, vielen Dank und einen schönen guten Abend euch drei und ja, schon mal vorwegzunehmen. Also ich freue mich natürlich auf die DL, aber hatte auch eine sehr, sehr schöne Zeit jetzt in der DL2 in den letzten Jahren.
Das ist sehr anständig, das ehrt dich natürlich. Ihr seid mitten in den Feierlichkeiten drin, beziehungsweise jetzt hoffentlich alle wieder soweit gut erholt von den wohlverdienten Feiertagen am Main. Römer Butch Cup und Co., wie schwer fällt es nach dieser sensationellen Playoff-Serie jetzt den Blick nach vorne zu richten und was sind gerade eure aktuellen To-Dos?
Ja, natürlich, es war ja jetzt wie im Rausch die Woche oder auch die ganzen Playoffs. Wir hatten ja auch so einen Flow, wo wir eigentlich wirklich durchgehend super positive Gefühle hatten, aber auch die ganze Saison eigentlich schon. Wir hatten eine sehr, sehr gute Saison auch. Mhm. Und natürlich die Feierlichkeiten ist ja natürlich hier in Frankfurt auch vom Club überragend organisiert gewesen. Wie gesagt, wir waren am Römer, wir waren in der Butch Cup. Wir hatten gestern nochmal so ein Boot mit ganz vielen Sponsoren und Partnern von uns. Also es war eine überragende Woche. Die Spieler waren noch auf Mallorca gemeinsam. Also der Team Spirit, alle zusammen, war auch nach der langen, langen Zeit, wo wir jetzt auch als Menschen nicht so viel miteinander sein konnten, ja, was jetzt dann wieder für ein Gewinn war, gemeinsam auch feiern zu können. Und was heißt schwerfallen? Ich meine natürlich, ich habe es gerade gesagt, also die ersten, wir sind ja aus Ravensburg morgens um 6 wiedergekommen, haben dann natürlich, haben die Fans uns erwartet, was auch überragend war und was ja auch, also in der Fülle auch und dann waren wir noch ein bisschen da und da sind dann doch alle mal zumindest ein bisschen schlafen gegangen und vormittags um 10, glaube ich, kamen die ersten Anrufe, wo es schon um die Zukunft ging, wo ich dann auch mal kurz lachen musste und dem Ersten gesagt habe, du, ganz ehrlich jetzt, ja, gib mal ein paar Stunden, ein paar Tage Zeit. Aber klar, ich meine, Nachsaison ist vor der Saison oder normalerweise planst du ja auch während der Saison schon. Ja, wenn wir jetzt sicher gewusst hätten, dass wir nächstes Jahr in der DL2 sind oder in der DL, hätten wir vielleicht auch vorher schon angefangen zu planen, wie es eigentlich normal ist. Und jetzt kommt natürlich alles auf einmal und vor allem, dann kommt auch noch der Ligawechsel, es kommen andere Dinge. Ja, es ändert sich auch in der Mannschaftsstruktur was. Ich meine, du hast mehr Ausländer zumindest möglich, die bei dir spielen können. Von der Regel mit den jungen Spielern gibt es einen Unterschied. Und wir sind eben, wie gesagt, was vor allem die jungen Spieler betrifft, das ist eigentlich heutzutage fast die größte Herausforderung, relativ spät. Ausländer sicher, gibt es meistens, obwohl es die letzten Jahre jetzt auch der Markt nicht so riesig war, gibt es meistens relativ viele, aber es gilt natürlich auch, die richtigen zu finden. Und jetzt gilt es natürlich auch dann, wir hatten ja eine richtig tolle Mannschaft und wir wollen natürlich auch ein Gerüst der Mannschaft behalten. Ja, also wir haben jetzt nicht aufgestiegen, um die ganze Mannschaft auszutauschen. Spielen unsere Jungs könnten alle in der DL, es wird nicht möglich sein, dass alle bleiben, allein auch wegen schon gewissen Regeln und so weiter und so fort. Aber es haben zumindest alle ein Gespräch verdient und alle eine Analyse auch. Und ja, das ist auch halt jetzt Teil des Businesses, wo jetzt in der Woche, wo die Feierlichkeiten waren, nicht zu viele Enttäuschungen auch sehen, sondern ich wollte auch den Spielern der Mannschaft die Möglichkeit geben, dass jetzt nicht schon eine neue Zeit angebrochen ist, sondern dass wir diese Woche zumindest noch das, was wir lange erarbeitet hatten, gemeinsam feiern, ohne irgendwelche Nebengeräusche.
Absolut verdient, ja.
Jetzt hast du gesagt, das habt ihr euch lange erarbeitet und das ist ja auch tatsächlich so. Fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an und zwar quasi vorletzte Saison 2020, 2021. Erstes Jahr möglicher Aufstieg, Frankfurt durchwachsene Saison gehabt, das kann man so sagen. Zwischenzeitlich dann der Trainerwechsel, wo du Doppelfunktion übernommen hast. Wie groß war für euch jetzt letztendlich dann wirklich der Druck dieses Jahr? Kassel, Dresden, gab es Probleme mit der Lizenz. Ihr wart das einzige Team, was faktisch aufsteigen konnte. Wie groß war letztendlich wirklich der Druck am Standort für euch, gerade mit der letzten Saison im Rücken?
Ja gut, also ich kann ja jetzt einfach nur für die letzten 4,5 Jahre sprechen, seit die ich jetzt immerhin schon hier bin. Wir haben damals einen Neustart gemacht, also was heißt, es musste, also die Mannschaft war ja 2017 Meister, auch eine tolle Mannschaft, damals konnte man nicht aufsteigen. Die Mannschaft ist dann auch ein bisschen in die Jahre gekommen gewesen und der Club hat einen Wechsel insgesamt in der sportlichen Führung, auch in dem Team angestrebt und hat mich damals engagiert, um ein neues Konzept zu machen. Wir haben dann auch einen 3-Jahres-Plan erstellt, weil wir wussten, innerhalb von 3 Jahren kann man aufsteigen und haben dann mit einer sehr jungen Mannschaft begonnen, mit Spielern wie Leon Hüttl, den Eisenmenger-Brüdern, Mike Fischer, um nur einige zu nennen, die alle mittlerweile in der DEL spielen und sind dann diesen 3-Jahres-Plan angegangen, hatten eigentlich gedacht, okay, die erste Saison, ich meine, in Frankfurt ist es immer wichtig, erfolgreich zu sein, das ist klar, aber wir wussten, wir haben als Club ein Konzept erstellt, ja. Und oftmals ist auch der Druck von außen oder die Wahrnehmung viel größer als intern. Ja, intern war immer alles ruhig. Wir haben damals, wie gesagt, das Konzept erstellt, mit der sehr jungen Mannschaft reinzugehen, wo auch viele gesagt haben, für Frankfurt, und wie kann das enden? Aber wir wussten ja, wir wollen was aufbauen. Wir wussten, die neuen Regeln kommen mit den jungen Spielern auch in der DL und in der DL2. Und waren dann ja trotzdem im ersten Jahr direkt vor und mal zwei sehr junge Trainer gehabt, ein großes Trainerteam aufgebaut, einfach einen Strukturwandel gehabt. Ja, wir haben dann alles, also auch die Struktur des Vereins professionalisiert, das, was der Club auch wollte, dieses Konzept, haben dann 2 Profibetreuer, einen festen Physiotherapeuten, festen Fitnesstrainer, festen Goalie-Coach, 2 feste Trainer plus noch einen Development-Coach plus mich als sportlicher Leiter, was ja alles nicht selbstverständlich ist. Der Club hat da wirklich die Möglichkeit gegeben, ein professionelles Konzept zu erstellen. Auch die Räumlichkeiten bei uns renoviert und so weiter und so fort. Weil unsere Arena ist ja toll, wenn sie voll ist, aber man muss ja immer ein bisschen dahinter schauen, was die Arena ist alt. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, aber wir haben das Beste draus gemacht. Waren dann in der ersten Saison direkt Vorrundenmeister und sind bis ins Finale eingezogen, ja, mit der jüngsten Mannschaft und haben dann, wie gesagt, im Finale auch gegen Ravensburg eben verloren, ja, was auch eine sehr spannende war und für uns auch natürlich zum Schluss eine Enttäuschung, aber wenn man vor der Saison gesagt hätte, wir wären Erster, das erste Mal auch die Löwen Frankfurt, damals Erster in der DL2-Hauptrunde, und kommen ins Finale mit der jungen Mannschaft im ersten Jahr von unserem 3-Jahres-Plan, dann wären wir sehr zufrieden gewesen. Und im zweiten Jahr war es dann so, dass wir weitergemacht haben mit den Jungs, hatten dann auch 4 Spieler bei der Juniorenweltmeisterschaft, hatten ein paar Verletzungsprobleme, hat es ein bisschen gewackelt anfangs, hatten vielleicht auch ein bisschen Hangover vom Finale, aber dann war das Wintergame in Offenbach und da haben wir uns wirklich sondiert und haben es dann wieder in der Reihe gebracht, sind wieder Vorrundenerster geworden. Ja, und leider wurden ja dann die Playoffs abgesagt. Ja, es wäre wieder kein Aufstieg möglich gewesen. Ja, und dann kam eben Corona. Ja, und für unseren Standort war, also ich meine, ich weiß, war überall, egal wo, in welchen Berufssparte, und vor allem im Eishockey auch, also sehr, sehr schwierige Zeit angebrochen. Ja, wir hatten keine Erfahrung damit. Wir sind ein Club, der sehr, sehr gut wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt wird. Ja, bei uns ist kein Mäzenatentum oder irgendwas, sondern es wird über die Jahre, ich muss ja mal ein richtig großes Kompliment an den Club machen, wie sauber der Verein geführt ist und wie finanziell er immer in Sicherheit er geführt. Und da kam natürlich das, dass du eine Situation hattest, wo alles zusammenbrechen könnte. Ja, und dann natürlich auch mit dem Hinblick darauf, dass vielleicht keine Zuschauer kommen. Wenn du 5.000 Zuschauer eigentlich im Schnitt hast, war das für uns natürlich der größte Hammer. Ja, und man wusste nicht, was macht der Staat, kommen Hilfen oder nicht. Und dann mussten wir auch Anfang der Saison sehr, sehr klar auch gewisse Dinge durchziehen, um überhaupt zu überleben, sprich Wir wussten nicht, wann es losgeht. Wir haben dann, die halbe Mannschaft war erst kurz vor Saisonstart dann da. Es ist, wir haben dann sehr, sehr konservativ geplant, haben dann sicher auch okay die Saison begonnen, aber hatten dann auch die paar mit Faber, McCollin, so einige Verletzungsprobleme. Wir haben da in der Saison nicht ein einziges Mal mit der Mannschaft gespielt, die wir hatten. Ja, weil es ist alles keine Ausreden und so. Und zum Schluss hatte ich auch keiner danach gefragt. Aber der Fakt ist, dass wir dann auch, ja, wir hatten einen Trainerwechsel vom Jahr davor. Und der neue Trainer hat dann in dem Moment, es war eine schwierige Situation für alle, für den Club, allen voran. Es ging eigentlich dann in dem Moment hauptsächlich ums Überleben. Ja, aber trotzdem hast du ja nach außen hin immer den Druck. Ich hatte auch immer das Gefühl, wenn keine Zuschauer da sind, kann es noch negativer werden. Wenn sie zumindest im Stadion sind und so, dann kann man sich zumindest auch miteinander austauschen und dann sieht man das näher. So haben alle nur im Fernsehen geguckt, was sowieso schon für die Fans nicht so spannend ist. Wir waren frustriert, dass sie nicht ins Stadion konnten. Das ganze Leben wurde negativer. Wir waren ja, dann kam die Corona-Problematik auch während der Saison. Ich weiß noch, einmal haben wir 3 Wochen fast zu Hause gesessen, weil da war es ja noch nicht, war ja keiner geimpft und viele Verletzte. Dann kam Spielemarathon. Ich habe mich dann bewusst dafür entschieden, die Situation zu übernehmen, um die Verantwortung auch zu nehmen, um nicht noch mehr finanziellen Ballast für den Club auch zu bringen. Und eben auch in dieser Schwere der Situation mussten wir noch enger zusammenrücken. Und ich glaube, da waren wir es auf Platz 11 oder 12. War natürlich auch, der Spielplan war total durcheinander. Also die einen hatten mehr Spiele, die anderen weniger. Wir sind dann an Corona, durch Corona, glaube ich, in der Weihnachtszeit lange ausgefallen, wo natürlich sehr viele Spiele sind. Ja. Dann bist du hinterher, dann bist du am Hinterherrennen. Klar, haben wir auch nicht optimal gespielt. Aber für uns war dann in dem Punkt vor allem wichtig, intern zusammenzuhalten. Ja, auch wenn es natürlich bitter war, die Aufstiegssaison gekommen und wir auch wussten, was es für Folgen haben könnte, wenn wir jetzt nicht aufsteigen. Also einerseits natürlich wollte man, es war uns immer intern klar, wir werden nie den Club riskieren, nur um irgendwie aufzusteigen, ja, um in der ersten Liga dann zu sein. Das Wichtigste, der Club stand immer an allererster Stelle, aber wussten natürlich auch, schaffen wir es nicht, hauen uns wahrscheinlich alle jungen Spieler ab, die Basis über die Jahre für die nächsten Jahre sein sollten, ja. Ein Leon Hüttel zum Beispiel hätte noch langfristig Vertrag gehabt bei uns. Ja. Aber wie gesagt, wir haben es dann gemanagt, dass wir sehr souverän in die Playoffs gekommen sind, zwar nur auf Platz 5, aber man muss sagen, Bietigheim war auch nur auf Platz 4. Kassel hat natürlich eine außergewöhnliche Runde gespielt, aber auch natürlich hatte kein einziges Mal Corona-Problem, was auch sensationell war. Und sind wir froh drum, dass dort keiner krank wurde, aber es war halt sensationell. Und ja, wir haben dann im Viertelfinale sind wir auf Bietigheim getroffen. Wir wussten, also es wird einen der Aufstiegsbewerber direkt erwischen. Wir hatten dann nach wie vor ziemlich 6 Ausfälle in den Playoffs. Ersten Spiel nochmal 3 Ausfälle, da waren schon 9. Ja, haben dann auch direkt die ersten beiden Spiele verloren, sind aber dann zurückgekommen in die Serie. Und ich denke, es war auch eine sehr, sehr spannende Serie. Dann war Spiel 5, wir führen 2-0 nach dem Zweitel, verlieren es dann noch. War ich, wie gesagt, eigentlich dann auch okay damit. Ja, schade, bisschen bitter in dem Moment. Aber im Endeffekt war es für uns dann auch, ich meine, wenn es weitergegangen wäre, hätten wir weiter die Spieler bezahlen müssen. Wir haben dann schon im Mai reingespielt. Ja, und es war also für uns eigentlich, klar, nicht schön, aber intern war es für uns immer, wir wussten, also wir müssen nächstes Jahr, wollen natürlich wieder besser sein und hoffentlich wird alles normaler und keiner war zufrieden, aber wir haben es rumgebracht, ja. Der Verein hat überlebt. Wir haben uns auch nicht blamiert oder irgendwas. Oder wir waren mit dem späteren Meister in Spiel 5. Wir hätten das Spiel sicher auch gewinnen können. Bietigheim ist dann als 4. Meister geworden. Ja, also und es war für mich wichtig, war auch, dass da finde ich auch in der Saison, dass einer Meister geworden ist, der auch aufsteigen konnte. Ja, damit wir auch diesen Prozess anschieben können. Ja. Und dann hat man natürlich nicht viel Zeit letzten Sommer, aber wir wussten natürlich weiterhin nicht, wie die Situation ist. Wussten nicht, kommen Zuschauer, kommen keiner, ist es erlaubt. Haben relativ konservativ geplant, haben den Kader kleiner gemacht, in der Spitze mehr Geld investiert. Das ist auch in den letzten Jahren einfach so geworden, dass die Spitzenspieler auch bei uns in der Liga teurer geworden sind. Ja, heißt aber auch, dass die Mannschaften gut gewirtschaftet haben wohl, weil es ist mehr Geld da bei uns in der Liga. Auch bei den kleineren Clubs, die Liga ist auch viel ausgeglichener geworden. Jeder hat auch finanzielle Mittel zur Verfügung. Und ja, und wir haben dann natürlich im Sommer, denke ich, trotz der kurzen Zeit sehr gut gearbeitet, sind dann super in die Saison gekommen, haben ein neues Team aufgebaut, was sehr schnell geklickt hat und wussten dann aber immer, dass der Kader jetzt nicht unbedingt groß ist. Ja, und das hat man auch gemerkt, Richtung Weihnachten hin wurde es ein bisschen wackelig, weil die Spieler ein bisschen müde wurden, es kamen mehr Spiele und haben dann aber, denke ich, im richtigen Moment die richtigen Schlüsse gezogen, wussten, wo wir ein bisschen Bedarf haben. Haben dann, denke ich, nochmal sehr gut verpflichtet. Wie gesagt, was im Jahr davor viel schief gegangen ist, ist jetzt viel gut gegangen. Ja, also kann ja auch keiner zaubern und keiner hellsehen. Natürlich bringt immer eine gewisse Erfahrung, auch in meiner Position, hilft immer jedes Jahr Erfahrung, hilft mehr. Und es hat dann einfach alles geklappt. Und man hatte so das Gefühl, auch wo die Zuschauer bei uns zurückkamen, was das für ein Boost war. Ja. Schon am Anfang der Saison mit mal wieder, wenn es nur 3.000, 4.000 waren, was das bei uns auch im Stadion, was das für eine Hilfe war im Vergleich zu davor. Und sind, wie gesagt, sehr gut durchgekommen, hatten kaum Verletzte, hatten am Anfang mal Corona direkt in der Vorbereitung, zwischendurch auch immer wieder mal kleine Probleme, aber nicht, es ist nicht ausgeartet an Problemen, weil man kann Dinge eben immer im Griff behalten, aber wenn es zu viel wird, wie die Saison davor, ist schwierig, dann wird es einfach unrealistisch auch an einem Punkt. Und dieses Jahr hat eben alles, wie gesagt, was im Jahr davor schiefgelaufen ist, jetzt gut gelaufen. Keiner konnte natürlich erwarten, dass wir jetzt, also wir wollten sicher in die Playoffs kommen, wir wollten die Mannschaft vorbereiten auf die Playoffs, dann sind wir Erster geworden, was natürlich schon ein toller Step war, 112 Punkte, die meisten Tore, die wenigsten Gegentore, am besten Gegentorschnitt bei den Torhütern, ja, beste Powerplay, beste Unterzahl, also war schon auch eine Top-Saison. Und, aber man muss ja auch sehen, Dresden 110 Punkte, überragende Saison gespielt, Ravensburg knapp dahinter, also es war jetzt auch kein Selbstläufer. Und man hatte ja auch andere Favoriten sicher auf dem Zettel, wie Kassel als der Top-Favorit eigentlich nach der Saison davor oder auch Landshut, die sich sehr verstärkt hatten. Ja. Und und dann war es aber eben so, wir haben das wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Und natürlich hätte keiner ja gewartet, dass man in den Playoffs jedes Spiel gewinnt. Also wir hätten auch genommen, wenn wir in jeder Serie ein Spiel 7 gewonnen hätten. Okay gewesen für uns. Aber die Mannschaft war trotzdem dann schon, wenn du so ein Statement setzt, ist es schon auch unvergesslich. Also dass du da so durchmarschiert bist und irgendwann hattest du auch das Gefühl, wir sind sehr schwer zu schlagen. Vielleicht mal in einem Spiel, es waren eigentlich dann auch nur Phasen, drittelweise, wo man uns schlagen konnte. Am Ende des Tages wurde die Überzeugung in der Mannschaft, es war auch ein überragender Zusammenhalt von allen gemeinsam, vom Club angefangen, ins Team bis zum letzten Mal und die Fans natürlich. Ja, unsere Fans, wenn du das siehst oder was es für ein Traum war, waren dann auch im Finale alle vier Spiele ausverkauft. Ja, sowohl bei uns als auch in Ravensburg. Was auch die Liga, was es für die DL2, was da für ein Boost ist auch. Ja, es ist ja jetzt, kann ich mir sagen, nur DL2, aber auch was für Hockey geboten wurde. Klar, haben wir einmal 7-0 gegen Ravensburg gewonnen, aber gut, aber wie eng die anderen Spiele waren. Ne? Also muss man auch sehen, was für ein Tempo teilweise auch in den Spielen waren. Klar, war dann zum Schluss das letzte Spiel, sage ich, auch ein bisschen so, die mussten, wir konnten. Ja, und ja, und dann lähmt es vielleicht auch beide ein bisschen. War sicher nicht das allerbeste Spiel, aber spannend war es. Ja, und zu deiner Frage, Felix, wegen Druck. Also der Druck kam eigentlich mehr von außen. Ja, weil ich habe es immer wieder wiederholt, unser Club hat es geschafft, jetzt in jedem Jahr die Lizenz einzureichen. Mhm. Ist ja schon mal Basis. Und dadurch hatten wir im Sport die Möglichkeit, nicht nur Meister zu werden, sondern auch aufzusteigen. Ja. Also und in Frankfurt hast du ja auch in jedem, weil es wird aber von außen viel rein interpretiert, weil wir sind Frankfurt, wir sind der große Club und, aber andere Clubs arbeiten auch sehr gut, zahlen auch sehr gut. Also es ist, für mich war das nie ein Selbstläufer. Und intern bei uns war auch immer absolute Ruhe. Wir haben immer zusammengehalten. Wir wussten, wir sind stark, aber wir wussten, wir sind auch nicht, die Einzigen, ja. Es gibt sehr viele gute Mannschaften. Wir sind immer respektvoll mit der Sache umgegangen. Ja? Und sicher hieß es dann, ja, ihr seid die Einzigen. Ja, aber ich habe es immer positiv gesehen. Wir sind die Einzigen, die es wirklich können. Dürfen, ja. Aber nicht müssen. Ja, also wir wären jetzt nicht gestorben, wenn wir nächstes Jahr in DL2 gespielt hätten.
Weil ist ja auch schön da.
Wir würden euch auch gerne noch behalten.
Ja, und wir waren ja auch jahrelang da und haben auch da eine tolle Zeit erlebt, jetzt mit zwei Meisterschaften, mit sehr vielen Erfolgen, ja, mit sehr vielen Zuschauern und. Und der Verein konnte sich wirklich in Ruhe entwickeln. Ja, deswegen, klar, wenn wir es jetzt dann nicht geschafft hätten, wäre es ein bisschen schade gewesen. Aber wir steigen gerne auf, aber es war kein Muss für uns.
Franz, was war denn für dich am Ende im Finale das Zünglein an der Waage? War es Spiel 1? War es Jake Hildebrand? War es die geschlossene Teamleistung? Was war für dich wirklich dieser Schlüssel zum Erfolg?
Ja, eigentlich mehrere Sachen, würde ich sagen. Also erstmal zur Mannschaft, wenn du als Zweitligist, vor allem dann, wo wir den Kader breiter gemacht hatten, ja, immer mit 4 Reihen durchspielen kannst und im Spiel 4 im Playoff-Finale die 4. Reihe das entscheidende Tor macht. Ja, also das ist schon sehr selten da, ist sogar in der DL nicht immer so da, dass du mit 4 Reihen eigentlich immer durchspielen kannst und Jungs aus der 4. Reihe auch in Special Teams in Unterzahl spielen können, dass du 2 Tore oder auch 3 Torhüter hast, die top sind. Ja, wir hatten auch einen 3. Torwart, der sehr gut ist. Und dann wirklich, wenn du ins Individuelle gehen willst, natürlich hat der Jake eine überragende Playoffs gespielt und konnte sich steigern. So, oder hat also eine Top-Vorrunde gespielt, aber konnte sich nochmal steigern. Aber natürlich auch, wie wir verteidigt haben. Ja, weil wenn wir jetzt nicht so verteidigt hätten, dann hätte sicher auch der Jake mehr Probleme bekommen können. Und ja, wie gesagt, die geschlossene Mannschaftsleistung, wie wir da marschiert sind mit 4 Reihen und auch die Überzeugung, die immer größer wurde. Ne? In jeder Serie hat eigentlich eine andere Sturmreihe oder eine andere Reihe inklusive der Verteidigung, da gehören die Stürmer ja auch dazu, die Serie entschieden. Und die mannschaftliche Geschlossenheit, dann Spiel 1 war natürlich im Finale, muss man sagen, diese 2 Tore Ende vom ersten Drittel und dann direkt 3-0 im Powerplay, das war schon sehr wichtig, weil das hat uns so einen Push gegeben, nachdem wir auch 4-mal gegen Ravensburg verloren hatten in der Vorrunde, auch wenn ich dazu immer gesagt habe, es waren nie die Mannschaften auf dem Eis, die dann im Finale jetzt auf dem Eis waren. Ja? Und es waren auch unterschiedliche Situationen vom Spielrhythmus, war man Dienstagsspiel, war man das, war man das. Deswegen sage ich da, wie stark wir da schon waren und wie wir es uns selber dann auch bestätigt haben, indem wir dieses erste Spiel so klar gewonnen haben vor unserer Kulisse. Das hat natürlich einen unglaublichen Push gegeben. Aber dann fährst du zu Spiel 2 und das Spiel 1 ist dann auch nur viel wert, wenn du dann Spiel 2 auch dir holst und eben den Auswärtssieg direkt holst. Und das haben wir gut gemacht, war dann natürlich knapp. Aber was wir auch erwartet haben, also wir haben jetzt, das 7-0 war ein bisschen außergewöhnlich. Das war einfach das 3-0, 4-0 und dann ging es einfach dahin. Ja, dann waren wir nicht aufzuhalten. Und dann ein ganz wichtiges Spiel war natürlich auch Spiel 3 zu Hause. Ja, weil da, wenn Ravensburg dann nochmal auswärts gewonnen hätte, wäre es natürlich für uns auch wieder ein kleiner Rückschlag gewesen. Und dann gewinnst du das 1-0 in Overtime. Ja, das gibt dir natürlich nochmal einen Boost. Ja, und dann fährst du mit einer komfortablen Führung. Wir wussten dann schon, also wir wollen es, wir hoffen, wir können es klar machen, aber wir wussten schon, jetzt wird schon sehr schwer, uns 4-mal in Folge zu schlagen. Und ja, und im Endeffekt war es dann auch so in Spiel 4, man muss sagen, es war sicher nicht das aller Spiel, war nicht auf Top-Niveau, aber man denkt, Mannschaften hatten viele Spiele in den Knochen, beide Mannschaften waren sicher nervös, aber auch da habe ich gemerkt, ich hatte immer das Gefühl, auch wenn Ravensburg natürlich kam am Anfang und versucht hat, es ging nicht viel für sie hatten ein paar Chancen. Dann kamen noch die Ausfälle dazu, die sie dann hatten, durch Verletzungen und Strafzeiten. Es hat so ein bisschen, dann schießen wir das Tor. 1-1, 10 Sekunden vor Ende vom zweiten Drittel. Wir haben es uns erarbeitet und es ist dann auch immer so ein bisschen in unsere Richtung gegangen. Und dann ist die Mannschaft, war, denke ich, so überzeugt auch und hatte so ein Gefühl, alle gemeinsam, dass eigentlich dann ich relativ ruhig war und wir immer ruhiger wurden und dann das 2-1 gemacht haben und dann war es ja eigentlich schon fast vorbei. Ja, auch wenn man natürlich 5 Minuten noch zittern muss.
Das stimmt. Jetzt hast du ja schon angesprochen, der Erfolg hatte ja mehrere Gesichter. Wir haben Jake Hildebrand gehört. Heute Montag habt ihr announced, Adam Mitchell hängt die Schlittschuhe an den Nagel. Der hat ja seine Karriere dann doch nochmal fortgesetzt. Ebenso wie ein anderer Urlöwe wie Brett Breitkreuz, die ja auch beide großen Anteil am Erfolg hatten, so wie du es ja gesagt hast, ihr habt die richtigen Schlüsse gezogen, ihr habt den Kader nochmal punktuell verstärkt. Jetzt haben beide ja eine Frankfurter Vergangenheit und haben wirklich Löwenherz gezeigt. Wie konntet ihr die beiden denn mitunter nochmal überzeugen? Probier's doch nochmal, spiel doch nochmal, hau dich doch nochmal für uns rein. Wie wär's?
Ja, ich denke, es war von beiden Seiten der Wunsch. Ja, keiner musste den anderen groß überzeugen. Ja, es ist ja immer so, Situationen entstehen auch. Adam war sehr lange verletzt, aber er lebt ja auch in Frankfurt und hatte immer noch, er musste ja auch schauen, wird er wieder fit oder nicht. Man war immer so ein bisschen in Kontakt. Irgendwann wurde er dann intensiver wieder der Kontakt. Und dann gab es eben auch die Möglichkeit, dadurch, dass er in Frankfurt lebt, ihn ins Training schon mal einzufügen und zu schauen, auch ihn selber schauen zu lassen, geht's oder geht's nicht. Mhm. Ja, und es kam dann, und er hat direkt ein gutes Gefühl zur Mannschaft bekommen und dann war es, denke ich, einfach ein gegenseitiger Wunsch, die ganze Sache hoffentlich jetzt noch zu vollenden. Er hat ja auf dem Weg 3 Jahre davor, also unser Kapitän, auch mit dem Konzept, hat uns da sehr viel geholfen und ja, war natürlich letzte Saison dann ab Februar auch verletzt, war es natürlich auch so ein schlechter, also großer Verlust für uns war. Und ja, aber er ist natürlich auch älter geworden und wir wussten jetzt, er musste selber schauen, geht's oder geht's nicht. Und wir wussten natürlich auch, dass jetzt nicht nur der Adam Mitchell alleine uns helfen wird und wäre auch unfair dem Adam gegenüber gewesen, wenn wir nur ihn geholt hätten. Ja, auch Nathan Burns war ein wichtiger Spieler für uns, den für uns zu gewinnen zu können. Absolut, und dass er nicht woanders hingegangen ist. Ja, und dann natürlich der Brad. Das war ja auch nicht zu erwarten. Ich meine, er hatte ja noch Vertrag in Bietigheim, der wurde dann im Sommer aufgelöst. Brad hat dann eigentlich mehr oder weniger offiziell sein Karriereende bekannt gegeben. Genau. Man ist natürlich immer irgendwie, auch wenn wir jetzt nicht direkt persönlich lange Zeit in Kontakt waren, man verfolgt immer, man wird informiert über Spieler, mit denen man schon gearbeitet hat, die lange hier waren. Und irgendwann kam es ja dann zu dem Punkt, wo wir auch wussten, so einer könnte uns auch gut reinpassen und dann hat man miteinander gesprochen und wo auch das große Commitment von seiner Seite da war, hatten wir einfach das Gefühl, beide, er und wir, es passt und haben es gemacht. Wie gesagt, dann darf man aber auch nicht, wie gesagt, es wäre unfair, den beiden gegenüber gewesen, nur die beide reinzuholen. Ja, das ist, dann wäre der Druck sehr, sehr groß auf 2 oder 4 Schultern gewesen und ich muss sagen, Nathan Burns, auch davor schon unser junger Spieler Markus Freis, den wir reingebracht hatten, weil wir der hat auch uns geholfen, also diese junge Position so gut zu besetzen. Und dann natürlich auch erst Reid McNeil und dann Davis Van Dane, wo es ja auch so war, dass Van Dane eigentlich, wir hatten uns entschieden, wir haben die Möglichkeit, wir wollen jetzt noch einen 5. Ausländer dazu holen. Wir hatten ja auch zwischendurch auch schon Abgänge. Vor der Saison ist Butzas gar nicht gekommen, dann ist Carey zwischendurch leider oder gegangen. Ja, und dann wollten wir irgendwie bestmöglich reagieren und McNeil hat uns schon richtig viel gegeben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben 2 ausländische Verteidiger, da ist die Gefahr am größten, dass sich einer verletzt. Also holen wir noch einen Verteidiger. Ich habe damals zu Davis Van Dane gesagt, du bist ein Top-Spieler, hast auch in Österreich top performt in der ersten Liga. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Ja. Kann aber auch sein, wir sind Tabellenführer, wir haben unsere Imports in Jake Hildebrand, der Torwart. Dann Carson McMillan, ein Top-Stürmer von uns, Top-Center, der nicht zu ersetzen ist. Und dann Reid McNeil, Top-Verteidiger, und Bobby Raymond. Ja, Bobby Raymond, einer der absoluten Führungsspieler von uns, der Daniel Wirth und Markus Frey sehr, sehr gut geführt hat und der Mannschaft sehr, sehr viel gegeben hat. Und ich hatte zu Davis gesagt, also es kann auch sein, dass du vielleicht gar nicht spielst, aber wir brauchen trotzdem deine Hilfe. Ja, wir wollen dich reinholen. Und es war dann leider das Pech von Bobby, dass er sich verletzt hat. Und, dann hatten wir Van Dane da und der hat dann auch top gespielt. Raymond wäre im Halbfinale wieder fit gewesen. Aber es gab dann keinen Grund zu ändern. Ja, war hart für Bobby, aber er hat von hinten so angeschoben und die Mannschaft so mitgepusht. Ja, ein Spieler mit seiner Vita, habe ich wirklich allergrößten Respekt, dass er es gemacht hat. Und Van Dane war natürlich dann auch, hat super sich integriert, hat super Leistung gebracht und ja, hat alles gepasst. Ja, wie gesagt, was im Jahr davor alles sehr, sehr schwierig war, hat jetzt alles gepasst.
Du machst ja als sportlicher Leiter einen überragenden Job schon über Jahre. du planst ja mit den Kader, wie man, wenn man dich reden hört, weißt du ja, was alles für strategische Züge auch mit dahinter sind. Und jetzt planst du ja sicherlich schon die neue Saison. Die Spieler, die können jetzt in den Urlaub fahren, ein bisschen abschalten. Was machst du jetzt im Sommerfahrplan?
Das ist, wie gesagt, also gut, dass ich sehr gern arbeite, ja, und dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht, weil es ist ja klar, letzte Woche, wir sind dann nach Hause gekommen und wie ich vorher schon kurz die Anekdote erzählt habe, die Jungs haben sich erstmal ins Bett gelegt, ich natürlich auch dann, und die Jungs haben sich vorbereitet auf ihren Ausflug nach Mallorca, ja, oder beziehungsweise auf den Samstagabend, wo sie dann weiterfeiern. Und für mich, was mir aber auch nichts jetzt ausgemacht hat, ich habe zu Hause dann mit meiner Familie den Erfolg genossen und habe mich aber so im Kopf so ein bisschen dann auch gesettelt und habe, wie gesagt, einen schönen Abend hier verbracht, habe den Jungs gegönnt, dass sie feiern, und habe es genossen und habe dann aber natürlich schon, auch davor habe ich natürlich immer Pläne im Kopf, aber das war jetzt wusste ich, dass es den einen Plan, DL2, konnte ich jetzt ein bisschen zur Seite schieben. Ja, und jetzt konnte ich den anderen Plan rausholen und habe mir natürlich schon den ganzen Abend auch so Gedanken gemacht. Es macht mir auch sehr viel Spaß, ja, dieses strategische Arbeiten. Und ja, und dann kam der Sonntag, da war ich dann sogar den ganzen Tag alleine, meine Familie war nicht da. Und habe ich auch ein bisschen weitergemacht, Hockey geguckt nebenbei, DL läuft ja auch, da auch intensiv reingeguckt. Da waren, glaube ich, 3-4 Spiele, war noch Halbfinale oder was, oder Viertel, Halbfinale. Und ja, und im Endeffekt habe ich mich aber trotzdem auch entspannt. Ja, und dann ging es natürlich los. Dann ging natürlich die Feierwoche los, und es geht ja auch darum, Gespräche mit den Spielern, Trainern und zu führen und mit dem Club über die Strategie für die Zukunft, über das Budget und so weiter und so fort, weil da konnte man ja davor alles nicht machen. Also war es ab Montag, ging es los um 7 Uhr. Da ging es aber knackig die ganze Woche, weil du wusstest ja auch, Mittwoch kommt die Feierlichkeit, Freitag kommt die Feierlichkeit und Sonntag nochmal, also sind 3 Tage halb mehr oder weniger weg. Und das musste dann, war dann zwischendurch auch schon ein bisschen crazy, weil ich glaube, so viele unbeantwortete Anrufe, also Anrufe, die ich nicht annehmen konnte, hatte ich noch nie. So viele Nachrichten, auch wenn es immer mein Telefon heiß läuft, man sagt ja immer, ich weiß, ein Spieler hat dieses Jahr mal zu unserem Co-Trainer gesagt, was hat der eigentlich für einen Akku in seinem Handy? Weil so einen Akku hätte ich auch gerne, damit der nie, weil der immer ein Telefon ist. Aber so ist halt der Job. Ja, natürlich lade ich mehrmals am Tag mein Handy auf, weil es aber auch jetzt nicht mehr das Neueste ist, muss ich auch dazu sagen. Ja. Und, aber nein, das ist so, bei mir ist jetzt Hochphase, auch im Club, wir arbeiten ja sehr eng zusammen. Ja, wir haben schon gute Manpower hier, aber wir sind trotzdem jetzt kein immer noch ein familiärer Club. Wir arbeiten sehr viel zusammen. Es geht ja auch, die Spieler auszuchecken, die Wohnungssachen. Und es gibt so viele Facetten dabei. Und Gott sei Dank haben wir da Top-Mitarbeiter auch, die das alles machen. Aber man muss ja, die Geschäftsführer und ich müssen ja auch ein bisschen schauen. Wir haben eine leitende Funktion auch, muss ja natürlich sich um alles kümmern. Und ja, man denkt sich manchmal so abends, wie soll das morgen gehen? Der Tag ab morgen auch noch 24 Stunden, aber es ist halt so, und es macht schon wieder sehr viel Spaß, jetzt auch mit euch nochmal hier zu sein und auch nochmal so einen Abschluss mit der DL2 zu haben. Hat mich auch sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt, weil, wie gesagt, also ich bin damals DL2 gekommen, war auch wieder ein bisschen neu für mich, auch wenn ich in der Vergangenheit, aber lange, lange ist her, dort schon mal gespielt habe, und die Liga hatte sich natürlich unfassbar weiterentwickelt und jetzt auch in den Jahren nochmal, ja, ich würde sagen, also was in den letzten 4 Jahren passiert ist, wie stark die Liga, ich weiß noch, vor 2 Jahren, als wir auch Erster waren, ich glaube, da hatten wir als Erster, glaube ich, 96 Punkte und der Letzte hatte über 60 Punkte. Ja. Ja, also das spricht ja absolut für die Liga. Und definitiv, das war auch so ein Gewöhnungsprozess, weil viele natürlich immer, es war eine Zeit lang einmal so die Gewohnheit Kassel, Frankfurt, Bietigheim. Ja, und es hieß dann immer so, ja, wie kannst du denn in Bayreuth verlieren? Ja, nur irgendwann müssen wir uns daran gewöhnen, jeder kann jeden schlagen, was ja für die Liga super ist. Ja, jetzt auch sogar Selb hat sich so konsolidiert zum Schluss, absolut, dass sie in der Liga bleiben konnten. Ja, fand ich echt toll, die Leistung auch, also dass sie das geschafft haben. Und aber gleichzeitig hat man auch gesehen, wie schwer es ist, in unsere Liga reinzukommen, am Beispiel Selb. Ja, das ist sehr, sehr schwere Aufgabe gewesen für die Selber Wölfe. Und sie haben es aber zum Schluss so hingebracht. Mir gefallen hat, sie haben immer Ruhe bewahrt. ja, haben es so gut wie möglich durchgezogen und ist toll. Und wie gesagt, nochmal ganz Kompliment, großes Kompliment an alle, die in der Liga auch arbeiten und um die Liga herum. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine sehr gute Atmosphäre in der Liga. Die Liga will immer besser werden, das merkt man. Ja, es ist nicht, man ist nicht zufrieden, sondern man will mehr. Und ja, ich war froh, dass ich auch in den 4 Jahren, denke ich, auch meinen Beitrag dazu leisten konnte, in die Liga gekommen zu sein und absolut, auch was zu bewegen. Ja, und ja, wie gesagt, also ich werde das natürlich auch immer weiter beobachten. Hab mir jetzt, als ich reinkam, wusste ich nicht so wirklich mehr viel über die Liga. Hatte natürlich vorher immer gescoutet für die DEL, aber wenn du nicht drin bist und auch in den Meetings und mit den Menschen eng zu tun hast, dann weißt du es nicht so genau. Ja, du blickst von außen drauf. Aber jetzt ist für mich gut, ich kenne die DEL und ich kenne jetzt aber auch die DEL 2 sehr gut. Ja, ich weiß, dass hier ein Top-Produkt ist, ja, und ich weiß auch, dass man sich, dass das sehr gut ist, dass man sich annähert, auch mit Auf- und Abstieg, dass man sich da verzahnt und zusammenkommt. Und ja, hat mir echt Spaß gemacht die letzten 4 Jahre und hat mir auch selber für meine Entwicklung sehr viel gegeben. Ja,
absolut.
Ich konnte in einer Atmosphäre arbeiten in der DL2, wo ich auch lernen konnte, ja, und dazu und viele Erfahrungen gemacht habe in einem Umfeld, das wirklich positiv war. Und ja, und freue mich ja natürlich aber jetzt auch sehr auf die DL.
Das kannst du auch. Und ich glaube, das waren auch die perfekten Schlussworte von dir. es sei denn, Felix, Thomas, ihr habt noch etwas.
Felix, du bist irgendwie stumm.
Na, tatsächlich bin ich stumm. Ja, jetzt geht's wieder. Eine hätte ich tatsächlich noch, und zwar, ich habe es letzte Woche im Podcast so ein bisschen, ja, auf Spaß gesagt, aber die Frage, die ist jetzt ernst gemeint, weil sie auch ja wichtig ist zu stellen. Frankfurt und Krefeld haben ja jetzt schon so diese Saison sich so ein bisschen abgetastet und ja, so eine Art Kooperation. Man war da in Austausch. Letzte Woche habe ich gesagt, ja, jetzt geht der eine runter, der andere geht hoch. Wie ist es? Ist das tatsächlich für euch ein Szenario, dass man mit Krefeld den Kontakt intensiviert und diesen DEL, DEL2-Austausch weiterhin hat, nur dass halt Frankfurt jetzt in der DEL spielt und nicht Krefeld?
Ja, gut. Also man muss ja auch dieses Jahr so sehen, dass also die Hauptkooperation mit dem KfV 81 war. Ja, wir als Spitzenmannschaft Frankfurt in der DEL2, wir hatten damals die Kooperation mit den Kölner Haien, die grundsätzlich sehr gut war, aber sie ist immer sehr schwierig zu realisieren, vor allem auch mit den 3 U23-Spielern, die im Line-Up sein müssen in der DEL. Wie viele Spieler sollen die DEL-Mannschaften haben, um abzugeben? Und vor allem die DEL2, die DEL2 ist so eine starke Liga, dass es nicht so einfach ist, einfach mal die Spieler, auch wenn sie von oben runterkommen und DEL-Verträge haben, so einfach einzufügen. Ja? Dafür brauchst du eigentlich ein Konzept wie Mannheim und Heilbronn oder Berlin und Weißwasser, wo es einfach ein Farmteam-Konzept ist. Ja, ansonsten ist es sehr schwierig. Deswegen haben wir damals auch gesagt, wir setzen erst auf unsere eigene Strategie. Wir sind eine Mannschaft, wir wollen aufsteigen. Ja, wir brauchen unseren eigenen Kader und haben ja dann auch unsere eigenen jungen Spieler über die Jahre bei uns gehabt, die nur von uns waren. Also die 6, 7 Jungs wie Hüttl, Schinko, Eisenmenger, Fischer, Wirth und so weiter und so fort. Das waren immer unsere eigenen Spieler. Also die waren nicht an uns ausgeliehen. Oder auch Miskowski damals, der kam zu uns und war fest bei uns. Auch Preto, jetzt waren keine ausgeliehen. Und klar hatten wir diese auf dem Papier. Wir haben gesagt, okay, wir geben den Pinguinen die Möglichkeit, falls sie mal einen Spieler schicken könnten und wir Bedarf haben. Wir haben das schon so vorher kommuniziert gehabt. Ja, aber es war ja nie der Fall. Es war ja nicht einmal der Fall. Später haben wir Luca Hauf fest verpflichtet für uns. Und ansonsten hat nie ein Spieler von den Pinguinen bei uns auch nur ein Spiel gemacht. Ja, weil es einfach auch nicht so möglich war. Ich meine, die DEL braucht ihre jungen Spieler im Kader. Sicher war da eine Olympiapause, aber wir hatten ja auch unseren Kader und es ist da war es, und dann sind Spieler auch noch U-Nationalspieler, sind so viele Facetten dabei. Und wir haben eine sehr gute Erfahrung gemacht, da wir immer sehr viele junge Spieler hatten mit dem KfV 81. Wenn man auch sieht, was die uns auch geliefert haben, ja, mit einem Darren Miskowski, der hochkam zu uns, Markus Freis jetzt, ja, Jonas, auch Spieler von uns haben dort auch immer wieder Spielpraxis gehabt nach Verletzungen. Ein Mike Fischer letztes Jahr, der hatte 20 Spiele in der Oberliga gemacht, wurde da bereit wieder gemacht, hat dann bei uns gespielt, ist dann in der DL gewechselt. Ja, und wir haben da wirklich mit Elmar Schmitz und dem ganzen KV 81 eine super Zusammenarbeit, wo man die Spieler auch sinnvollerweise hinschicken kann, da, und in, sie in der Oberliga in einem Farmteam relativ leicht eingefügt werden können und auch direkt viel Eiszeit bekommen. Ja. Und auch, wir haben immer Spieler von dort bekommen, die zu uns hochkamen. Ja, jetzt auch noch Luca Hauf zum Schluss, der war ja auch hauptsächlich vom KV 81, arbeitet bei den Pinguinen unter Vertrag. Und nächstes Jahr wird es halt so sein, dass die Pinguine sicher ein Aufstiegsaspirant sein werden. Also jetzt sicher nicht so viel Platz im Kader haben werden. Und vor allem voran ist es so, man kann ja auch nur mit einer Mannschaft kooperieren, entweder mit DL2 oder mit Oberliga. Ja? Und auch wenn in Krefeld immer ein besonderes Konstrukt ist. Aber es wird auch so sein, dass wir jetzt nicht ohne Ende junge Spieler haben werden. Ja, wir werden alle jungen Spieler bei uns im Training brauchen. Ja, und zum Top-DL2-Ligisten einen Spieler einfach mal am Donnerstag hinzuschicken, ist nicht fair, ja, weil den Spieler gegenüber nicht und auch dem Verein nicht gegenüber, weil die müssen auch eingefügt werden. Die DL ist, wie gesagt, das ist eine Top-Liga, da musst du bereit sein. Und ein 18-Jähriger, der kann nicht am Donnerstag einfach mal dahin fahren und dann am Freitag Powerplay spielen. Ja, funktioniert nicht. Außer du hast ein Farmteam. Ja. Mhm. Und Krefeld wird kein Farmteam sein. Krefeld wird die Rückkehr in die DL sofort anstreben. Und damit ist es für uns leichter, für unsere ganz jungen Spieler, wir müssen ja 3 sowieso im Line-Up haben, also werden wir 4, 5 Leute hoffentlich haben, die sind nicht so einfach zu finden, aber vielleicht Position 4, 5 wird ganz junge Spieler sein, denen sicher für ihre Entwicklung besser tun wird, dann bei der Oberliga zu spielen, ja, um einfach auch Spielpraxis zu haben, wir werden die Spieler alle bei uns im Training brauchen. Also wird es für uns schwer sein, mit dem DL2-Ligisten zu kooperieren, weil es wir einfach auch nicht, ich möchte das nicht, wie es oft auch ist, dass es Alibi ist. Ja, dass wir halt Spieler auf dem Papier abgeben und dann ist nur die Diskussion immer, ja, aber die geben uns ja gar keine, ja, wir können euch auch keine geben, weil wir brauchen sie. Oder die DL2-Teams sagen, ja, wenn die nicht da sind, warum sollen wir die unseren Spielern vorziehen? Ist ja logisch, ich habe alles mitgemacht. Also ich kenne das aus der DL, ich kenne es aus der DL2, also meine Erfahrung, würde ich sagen, ist da sehr groß. Und für uns, für den ersten Schritt, ja, da wir ja noch nicht so groß sind jetzt wie Mannheim dann, die so viele junge Spieler haben, die auch sagen können, okay, hier, es macht Sinn und die ein eigenes Farmteam, Heilbronn ist ein toller Club, die machen ihre Arbeit und ich möchte sie nicht als Farmteam von Mannheim bezeichnen, aber ich meine das positiv, ja, dass die eine sehr gute Zusammenarbeit, das auch möglich, aber
ist offensichtlich, weil
Mannheim auch in der Lage ist, genügend Spieler zu verpflichten und abzugeben. Ja. Dieses Budget werde ich nicht haben und die Anzahl der Spieler gibt es auch nicht. Ja, weil man muss den Spieler auch immer dort einsetzen, wo es vernünftig ist. Ja, ich kann nicht einen 17-Jährigen in der DL2 einsetzen, wenn er eigentlich noch ein Nachwuchsspieler ist. Dann ist vielleicht der nächste Schritt der Oberliga. Ja, und in der Oberliga KV 81 könnte ich auch immer noch in der U20-Liga spielen. Ja, also man muss es sehr genau durchdenken. Und wie er mich kennt, ich bin zwar auch noch relativ jung, aber für mich ist das Wichtigste, dass es lässt sich nicht immer alles so umsetzen, so wie ich will, aber ich versuche bestmöglich, das für die Spieler so zu machen, dass und für die Clubs auch, wie gesagt, ich möchte an keinen Clubspieler abgeben und sagen, ihr könnt auf den bauen und dann hole ich den Donnerstagnachmittag wieder zurück. Das ist, sowas möchte ich. Ich möchte, dass es so gut wie möglich für alle Parteien sind. Und wie gesagt, KV 81 hat uns wirklich sehr toll unterstützt, auch von ihrer Seite. Ja, es ist sehr gewachsen, die Partnerschaft. Und ich denke, für den nächsten Schritt, sie ist sicher das unser richtiger Partner.
Jetzt hat Denise ja schon eben quasi schon nach dem Schlusswort gefragt. Du hattest ganz am Anfang des Interviews noch von einem 3-Jahres-Plan gesprochen, den du 2017 mit dem Verein besprochen hast. Wenn du jetzt, da wo klar ist, DEL ist für euch sportlich drinne, auch einen 3-Jahres-Plan machen würdest, wie sähe der aus?
Wir haben ja immer noch Zeiten, also 2017 waren andere Zeiten als jetzt. Ja, wir wissen jetzt heute noch nicht, also ich wünsche es mir sehr, dass die Pandemie nicht stark zurückkommt. Wir wissen nicht, was passiert. Ne? Aber wenn alles normal laufen würde, würde ich mir natürlich wünschen, dass wir nächstes Jahr uns in der DL etablieren, ja, und dann uns Schritt für Schritt als Club und im sportlichen Bereich weiterentwickeln, ja, in Richtung hoffentlich dann auch neue Halle. Ja, weil es ist einfach so, es ist toll und bei uns tolle Stimmung bei uns im Stadion. Aber wenn wir uns als Spitzenverein in DL etablieren wollen, ja, dann reicht es nicht nur auf dem Eis. Weil dann brauchst du auch das nötige Kleingeld und das wird, ja, München kann das machen mit ihrem Partner Red Bull, aber auch die bekommen jetzt noch eine neue Halle dazu. Und wir, ein Wirtschaftsunternehmen, das nur Maximum das ausgibt, was reinkommt, ja, und das alles selber erwirtschaftet, das braucht ein Stadion, wo es einfach Geld generieren kann. Uli Hoeneß hat es damals gesagt, die Fans sind unglaublich wichtig, ja, weil die bringen die Stimmung ins Stadion, die bringen die Atmosphäre. Aber man muss den Fans natürlich einerseits ermöglichen, dass es nicht zu teuer wird. Andererseits brauchst du natürlich dann die Leute auf den VIP-Plätzen oder in den Logen, die ganze Sache einfach finanzieren, weil es einfach alles viel, viel teurer geworden ist. Ja? Wenn wir sehen heutzutage, was Mannheim, München, in welche Bereiche die vorgestoßen sind oder Berlin auch. Es ist nicht mehr so wie 2004, als Frankfurt deutscher Meister wurde. Ja, es ist eine andere Zeit. Ja, und deswegen sage ich, ich hoffe, dass wir uns etablieren können. Wir müssen ganz eng zusammenstehen und wirklich mit viel Energie, hoffentlich natürlich mit unseren tollen Zuschauern. Wie gesagt, wir haben gelernt in den letzten 2 Jahren, dass Sachen passieren können, wo wir uns nie hätten erdenken können oder erträumen können. Dann haben wir den nächsten Punkt gesehen, wo wir das mit der Ukraine-Krise, hätte ich mir vorher auch nicht so drüber nachgedacht, was auch eine Auswirkung wieder auf uns hatte. Also jetzt nur auf uns, nicht auf andere Clubs, Gott sei Dank. Und deswegen ist viel möglich. Aber wenn ich wirklich sagen könnte, der Plan ist, dass wir uns etablieren und weiterentwickeln. Ja? Und dann hoffentlich in einem Punkt in naher Zukunft mit einer neuen Halle dann schon etabliert in eine Zukunft gehen können, die dann die eines Spitzenvereins irgendwann auch in der DEL ist. Nur es bedarf auch eine Basisarbeit, weil es jetzt nicht so, auch wenn wir jetzt eine neue Halle direkt jetzt hätten und viel mehr Geld hätten, das heißt auch nicht automatisch, dass du dann erfolgreich bist. Du musst das alles auch wieder aufbauen. Ja? Was es für uns natürlich schwieriger macht, als damals den Plan in der DL2 zu erstellen, ist natürlich, dass du hier, wobei in der DL2 konntest du auch immer schon absteigen, aber wir wussten, wir sind stark genug, um diesen Plan zu machen und nicht in Abstiegsgefahr zu kommen. Ja. Nur jetzt ist es natürlich so, jetzt kommst du in die DL, wenn alles gut läuft in der DL2 und alle schaffen, die Lizenz einzureichen, die das wollen, ja, und dann auch einer davon Meister wird, dann wird es nächstes Jahr einen Aufsteiger geben wieder und 2 Absteiger. Ja. Und da ist schon mal, das ist ein heißer Ritt, ja, weil dort gibt es keine Playdowns, ja, sondern du wirst von Anfang an dabei sein müssen bei der Musik, weil sonst kannst du dich nicht jetzt wie selbst bei uns in der Liga über die Playdowns retten, sondern dann bist du, wenn du einer der letzten beiden bist, bist du definitiv abgestiegen, ja, also wenn einer aufsteigt, sonst zumindest einer, ja, und das werden unsere nächsten Schritte sein und es bedarf harter Arbeit und ja, aber ich bin mir sicher, jeder im Club wird wieder am selben Strang zielen. Alle werden alles geben, angefangen von der Geschäftsführung, die jetzt gerade auch an den Lizenzunterlagen sehr hart arbeiten. Das ist auch ein sehr schneller Prozess von uns erwartet. Am 3. Mai müssen die eingereicht sein. Dann drumherum, ich gehe auch davon aus, dass unsere Fans, wenn sie dann kommen dürfen, uns von Anfang an tragen werden und uns helfen würden. Aber dann müssen wir natürlich auch bereit sein und uns schnell akklimatisieren, mit dem Selbstbewusstsein, das wir aus der DL2 mitbringen, ja, weil wir müssen immer wissen, DL2 ist eine starke Liga, ja, wir kommen jetzt nicht irgendwo vom Abgrund, sondern wir kommen immerhin aus der DL2 und wir waren immerhin der Meister von der DL2, ja, deswegen werden wir auch, wenn wir uns ein bisschen verstärken, auch mitspielen können, davon bin ich sicher, aber müssen hart arbeiten und das sage ich immer jetzt auch wieder mit den Spielern, die ich spreche, die sage ich, das fängt an mit mir persönlich und mit jedem Einzelnen. Wir müssen uns steigern. Ja? Wir müssen hungrig sein, besser zu werden. Ja? Und auch denen zeigen da oben, dass wir auch dorthin gehören. Na? Und ja, das wird eine schöne Herausforderung. Wir freuen uns drauf. Ich werde natürlich weiterhin die DL2 im Blick behalten, weil man kann, sehe auch einige Beispiele, also als wir letztes Jahr im Viertelfinale ausgeschieden sind, war es für uns natürlich sportlich nicht optimal. Aber gleichzeitig sind aus der, wo oft sehr schlecht, gesagt wurde, sehr schlechte Saison, sind 9 Spieler von uns in der DL gewechselt.
Absolut, ja.
Ja, vergisst man oft im gleichen Atemzug. Ja, und nicht nur jetzt unsere jungen Spieler, sondern auch ein Stephen McAuley, ein Carter Proft, die sich mehr als etabliert haben dieses Jahr. Ja, ich glaube, Carter Proft hat genauso viele Tore in der DL jetzt geschossen wie davor in der DL2. Also es ist möglich. Ja, nur muss halt jeder auch bereit sein dafür. Ja, und ja, wie gesagt, es geholfen hat natürlich, dass sich die DL2 so entwickelt hat. Ja, dass es auch in der DL2 in jedem Spiel eine Herausforderung ist. Wir haben gesehen, wir haben dieses Jahr mindestens zweimal wieder gegen Bayreuth verloren. Auch einmal gegen Absteiger Bad Tölz haben wir auch verloren. Ja, also es ist nicht so, dass man da nicht verlieren kann. Ne? Und das hat uns natürlich auch geholfen in der Entwicklung, dass die Liga, die DL2 so ausgeglichen geworden ist, dass es kein Spaziergang für uns war.
Ne? Franz, für euer Projekt DL wünschen wir, vor allen Dingen ich, von Herzen wirklich alles Gute. Es war eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten, stets immer vertrauensvoll mit dir, mit euch, mit deinem gesamten Club. Deswegen tut es uns natürlich weh, aber wir gönnen es euch und rockt vor allen Dingen die erste Liga.
Vielen lieben Dank, Denise. Ich danke euch allen. Ja, wir müssen beide zutun, nächstes Jahr Bietigheim und wir. Wir müssen schauen, dass wir uns nochmal steigern. Auch Bietigheim muss sich nochmal steigern, weil damit wir halt auch uns weiter etablieren, weil das auch wichtig für die DL2 ist, ja, dass sich die Clubs etablieren oben, ja, dass das auch Sinn macht mit dem Auf- und Abstieg. Und ja, ich danke euch, dir, Denise, vielen lieben Dank für die tolle Zusammenarbeit. Auch euch habe mich jetzt, sehe ich euch heute so zum ersten Mal, aber hat natürlich Spaß gemacht. Ich werde die DL2 weiter verfolgen. Wird sicher, wenn das jetzt auch nächstes Jahr hoffentlich wieder im Vergleich zu den letzten zwei Jahren besser geht, scouten gehen können, war ja letzten zwei Jahre schwierig. Und da wird man mich sicher auch in dem einen oder anderen DL2-Stadion sehen. Da freue ich mich schon drauf.
Wir kommen drauf zurück. Alles Gute für euch. Ja, viel Erfolg.
Vielen
auch
Dank.
Auch dir persönlich. Alles Gute.
Franz. Mach's gut. Danke und bleib gesund. Ne?
Das ist das Wichtigste. Dankeschön. Rein,
ne? Danke.
Ciao, ciao, mach's gut. Ciao, ciao.
Ja, einen verabschieden wir jetzt erstmal aus der Folge und dann auch aus der Liga. Und dann dürfen wir noch jemand anderen begrüßen, denn wir haben einen Aufsteiger und es sind die Eisbären Regensburg, die uns sportlich nächste Saison beehren dürfen.
Ja, und in Landshut knallen die Sektkorken ein Derby mehr. Ja. Ein Ball auf die Bühne, ein anderer kommt nach oben. Geografisch hat sich, naja, zumindest am Bundesland nicht so viel verändert, aber sagt man im Oberbayern, dass die Oberpfalz dasselbe ist, der springt der aufs Dach. Regensburg lange versucht, war eine spannende Serie, wie ich finde. Waren auch durchaus für Oberliga-Verhältnisse sehr, sehr hochklassige und spannende Spiele dabei. Das muss man absolut sagen. Und Regensburg, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Wir freuen uns drauf. Ich denke, wir werden die wahrscheinlich nochmal in einer gesonderten Folge nochmal näher betrachten.
Ja, jetzt müssen die auch erstmal ihre Hausaufgaben machen. Letztes Jahr
hat man das
auch an selbst gesehen. Jetzt erstmal Hausaufgaben machen, Lizenzen einreichen, alle Unterlagen, dass das dann alles dann, ich denke mal, Ende Juni, Anfang Juli dann in Sack und Tüten ist und dann...
Na gut, so lange haben sie keine Zeit, ne? Das ist dann schon im Mai.
Nein, aber bis dahin, da ist dann die Prüfung, glaube ich, der Unterlagen, dass man mit einem Ergebnis rechnen kann Ende Juni, Anfang Juli und das ist ja dann für uns der Zeitpunkt, wenn das alles genehmigt ist, dass wir dann wie die Investigativjournalisten dann drauf los stürmen.
Jetzt haut der Nägel rein. Apropos investigativ, jetzt haben wir ja schon gesagt, wir begrüßen quasi Regensburg sportlich in der DEL2. Dadurch, dass jetzt der Einspruch schon mal abgelehnt wurde, beziehungsweise die rechtlichen Schritte, hat Krefeld ja auch den Abstieg akzeptiert. Das heißt, die dürfen wir dann jetzt auch freudig bei uns begrüßen. Eigentlich auch eine logische Konsequenz.
Sie haben es ja von sich aus entschieden, dass sie
nicht in einen Spruch fälschlich ausgedrückt, juristisch nicht 100% korrekt. Also man hat das auch gleich eingesehen, so frei nach Rüdiger Hoffmann, dass man wenig Chancen auf Erfolg hat. So war ja auch die offizielle Mitteilung, ne?
So war die offizielle, ja.
Glaube ich. Ja, das heißt, wir spielen nächstes Jahr, wenn das mit Regensburg alles durchgeht, dann mit 15 Teams. Insofern jetzt keiner irgendwie Lizenz natürlich nicht.
Ja, ich habe, du bist eine Liga höher. Du warst jetzt noch bei Franz oben mit der DEL. Ja. Und da hast du 15 Teams.
Ich habe letzte Woche gesagt, ich war in Mathe Kreide holen und das war jetzt wieder mal der Beweis, dass Zahlen und ich das, nee.
Ich glaube, du wolltest einfach nur gucken, ob wir zu fortgeschrittener Stunde denn auch noch wach sind.
Ja, aber ich habe es direkt an Denise geblickt.
entsetzter Blick. War es der Felix? Ändert die Regel der DL2, der
Spender. Was labert der eigentlich? Ja. Das wird auf jeden auf Fall alle, mal die Teams.
Ja, es wird auf alle Fälle spannend. Also ich glaube auch, es wird kein Zuckerschleck, wenn man das so ein bisschen salopp ausdrücken darf, auch für Krefeld nicht. Das wird mehr als spannend sein, auch wenn sie garantiert zu den Aufstiegskandidaten und Favoriten zählen, wenn nicht sogar zählen müssen.
Aber müssen, das kennt man ja schon auch in anderen Sportarten. Also wenn du in der Bundesliga runter in die zweite Liga geht, dann bist du der erste Aufstiegsfavorit. Ich denke mal, da wirst du auch dem Umfeld gar nichts anderes verkaufen können. Also als zu sagen, hier, wir wollen direkt wieder hoch. Ich kann ja schlecht als Investor da hingehen und sagen, so, und jetzt bringen wir den Standort nach vorne und jetzt passiert was, dann steige ich ab und dann, naja, jetzt konsolidieren wir mal uns und Pre-Playoffs wäre auch eine tolle Sache. Das reicht nicht.
Nein. Und ich glaube auch, da, um das jetzt schon mal zu sagen, ich glaube, die Saison nächstes Jahr wird sehr, sehr eng, wenn man jetzt schon sich so anschaut, was jetzt so alles passiert. Jetzt haben sich Kassel und Ravensburg noch so ein bisschen, was Verpflichtungen angeht, zurückgehalten, aber so von den Namen her einfach. Du hast Kassel dann nächstes Jahr mit drin, die wahrscheinlich aufsteigen dürfen. Du hast Dresden mit drin, du hast dann jetzt Krefeld und die ersten, die jetzt schon mal auf Attacke gehen, ist Landshut, die vielleicht jetzt noch nicht aufsteigen dürfen. Aber David Zucker, Samir Kabutli und Markus Eberhardt mit einem Schlag drei Leute direkt mal verpflichtet und dann ist das halt auch Sami Kabutli, ehemaliger Augsburger, bevor er nach Tölz ausgeliehen wurde, der hat die Verbindung mit Heiko Vogler, die kennen sich schon. So, der bringt irgendwo Beppi Eberhardt dann mit ins Spiel und dann noch ein David Zucker, also das, was in Landshut da kommt und dann auch noch das ein DEL-Goalie wohl geholt werden soll, das liest man ja schon hier und da immer mal wieder. Das ist auch eher so ein offenes Geheimnis. Also das, was Landshut da jetzt gerade zusammenschustert, ist auf dem Papier nicht schlecht. Und da zitiere ich jetzt meinen lieben Kollegen Thomas, aber viele Solisten machen noch lange kein gutes Orchester. Das muss man dann sehen, aber auf dem Papier sieht das sehr, sehr gut aus und vor allen Dingen dann mit dem Hintergedanken, dass da auch der ein oder andere unter Heiko Vogler erst verpflichtet wurde, macht schon wieder Hoffnung, dass da ein Konzept hintersteckt.
Ja, aber und weißt ich du glaube, was? Ja, und ich glaube, das ist am Ende genau das Entscheidende, was anders ist zur Vorsaison. Also mit genau. Heiko Vogler, dann ist jetzt auch ein David Zucker ein sehr mannschaftsdienlicher Spielertyp. Und auch Eberhardt setzt sich für seinen Verein. Sind wir mal ehrlich, wir wissen sicherlich alle, dass der Vertrag sicherlich nicht nach den Playdowns vielleicht zustande gekommen ist. Kann sein, muss nicht sein, aber so wie die Gerüchte sind, und trotzdem hat aber Eberhardt alles noch für Tölz reingeworfen und das zeigt auch nochmal seine Stärke und dass er auch da wirklich mannschaftsdienlich ist. Und das sind genau andere Faktoren, finde ich, als zum Vorjahr in Landshut und das kann durchaus hervorragend funktionieren und das Konzept aufgehen.
Ja, es sind zwei Punkte. Du sprichst auf der einen Seite richtig an. Mit Eberhardt bringst du jede Menge Mentalität auch positive dabei zum Team. Und vor allen Dingen, wenn ich die letzte Saison betrachte, Felix hat das Bild mit den Solisten bemüht. Ich würde sagen, Lesson learned, also Kadertiefe ist vor allen Dingen vorhanden. Es bringt dir nichts, wenn du so wie auch in der Saison davor, als man mit O'Brien und mit Power eine wahnsinns erste Reihe hat und dahinter kommt nicht mehr viel. Das heißt, zweite Reihe, dritte Reihe, auch wunderbar wichtig. Ja? Also das bringt dir nicht nur zu sagen, ich habe die Solisten da, sondern ich brauche wirklich eine komplette tiefe Reihe, wo ich sage, auch die dritte, auch die vierte Reihe weiß, was sie tut. Und das alles in Verbindung mit einem Konzept, wenn ein Heiko Vogler weiß, ich weiß, was ich da tue, ich weiß, dass ich den einen aus Augsburg kenne. Das macht auf jeden Fall jetzt schon mal einen sehr, sehr soliden Eindruck.
Ja, und dann muss man auch mit dazu sagen, Heiko Vogler hat es neulich auf seinem privaten Social-Media-Account gepostet, dass er in Nordamerika war.
Im falschen Stadion, aber in Montreal.
Ja, aber er hatte Moritz Seider, glaube ich, live gesehen. Also jetzt nicht, dass Moritz Seider nach Landshut wechselt. Ich glaube, der spielt gerade die Saison seines Lebens. Das ist mit einer der besten Rookies gerade in der NHL. Also ich oute mich jetzt offen, ich bin Moritz Seider Fanboy. Wegen dem war er nicht drüben, aber der wird mit Sicherheit nicht wegen dem Land Amerika oder Kanada in Nordamerika gewesen sein. Der war da schon auch beruflich und der macht seine Arbeit, der weiß ganz genau, was er möchte. Der kennt seine Positionen, die offen sind. Der sucht auch teilweise einfach mal nur einen Rollenspieler für die vierte Reihe. Aber genau diese Personen sind sehr, sehr wichtig, wenn ich da an einen Tom Kühnhakel denke, der ja so dieser Rollenspieler in Person ist, hat er in der NHL gezeigt, hat er in der Nationalmannschaft gezeigt. Der wirft sich in jeden Schuss rein, blockt die Schüsse mehr, wie dass er Schüsse abgibt. Und genau diese Rollenspieler können dann der Schlüssel auch zum Erfolg werden. Und da macht Heiko Vogler seine Arbeit. Und deswegen Landshut wird ganz, ganz interessant und auch dann ein sehr ernstzunehmender Gegner, wenn das dann alles fertig ist. Aber da kommen wir dann nochmal wann anders zu. Und dann jetzt was ganz anderes, sehr Wichtiges. Ravensburg wird die nächste Saison ohne Peter Russell bestreiten, weil der hat ein Vertragsangebot aus der DEL bekommen, wechselt zu dem Augsburger Panthern. Er hatte eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag drin. Das hätte man sich auch denken können, ehrlich gesagt, weil er hat auf diesen Traum hingearbeitet. Der Traum wurde jetzt in Form von Augsburg wahr und uns verlässt ein großartiger Trainer die DEL2.
Und vor allen Dingen, was noch viel großartiger ist, du hast mir meinen Top der Woche geklaut. Nein, Spaß beiseite. Noch großartiger ist der Dialekt, den werde ich brutalst vermissen. Also dieses Schottisch-Englisch ist so der Hammer. Ich habe in meinem Bietigheim auf der Pressekonferenz gehört, akustisch. Ich habe kaum was verstanden. Aber Spaß beiseite, es ist ein logischer Schritt von konstanten Erfolgen. Die letzten 3 Jahre, 2 davon in Freiburg, der hat einen kleinen Standort, in den 2 Jahren sehr, sehr, sehr nach vorne gebracht und hat für den Standort Freiburg fantastisches Hockey gespielt und hat diese gute Arbeit auch nochmal an einem anderen Standort bestätigt. Und da ist es nur allzu logisch, dass du sagst, jetzt will ich auch den nächsten Schritt gehen. Ich finde es beachtlich, dass er trotz allem auch noch weiterhin Nationaltrainer von Großbritannien bleibt. Ja, okay, ist nicht die größte Eishockey-Nation dieser Welt, aber hey, muss man trotzdem auch erstmal machen. Ich denke, Augsburg hat da eine sehr, sehr gute Verpflichtung getan. Aller Fans in Bayerisch-Schwaben werden jetzt sehr, sehr viele Flippässe sehen, Felix, aber das muss nicht das Schlechteste sein.
Du, das Hauptsache, du spielst solide und ich glaube, Augsburg will jetzt diesen Neuanfang und da ist, glaube ich, hier Peter Russell der richtige Ansprechpartner, wenn man ihn dann schalten und walten lässt, wie er das vielleicht auch ein bisschen möchte und ihm da nicht alle Riegel vorsetzt. Deswegen, aber das
oder ist alle Siegel verschließt. Verstehst du?
Oh, der war. Ja. Wechseln wir das Thema. Wie schaut es mit Tops und Flops aus?
Das war ja mein Top, den hast du mir ja schon quasi vor die Füße weggezogen. Kein Thema, aber mein Flop der Woche, es gab eine Pressemitteilung der jetzt nicht mehr DL2-Team der Tölzer Löwen, dass Lubor die Belka die Löwen verlassen wird. Das an sich ist schon mal ein Flop wert, weil es gibt den weltbesten Cable Guy nicht mehr in der DEL 2. Aber mir kommt es vor allen Dingen auch noch mal gar nicht mehr darauf an, dass ein guter Spieler ein Team verlässt, sondern ich fand die Pressemitteilung, fand ich ein bisschen bemerkenswert. Also ich habe es jetzt nur teilweise in Zitaten hier runter. Man hat alles versucht, man hat ihm ein finanziell besseres Angebot gemacht. Die Entscheidung sei schwer zu verstehen. Es wurden keine Gründe genannt. Ja, es wäre was Privates und naja, also der Kontext war, Spieler verlässt Verein. Verein ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, beleidigt, ist das Nachtreten etc. Wenn man jetzt weiß, dass Lubor Dibelka neben seinem Engagement auf dem Eis auch noch bei der Jugendabteilung aktiv war und wie wir wissen oder uns gesagt wurde, der kommt auch nachts von der Busfahrt wieder, stellt sich am frühen Morgen nach ein paar Stunden Schlaf dahin und macht denen dann ein tschechisches Frühstück da zusammen, dann zeugt das von absolut hohem Engagement. Ich denke, die Kommunikation ist hier relativ unglücklich gelaufen. Ich hätte einfach nur dahingeschrieben, alles Gute für die Zukunft, hat leider nicht sollen sein. Er verlässt die Liga und er verlässt den Club und damit aus. Ich fand es ein bisschen schade, wie das kommuniziert wurde. Deswegen nicht, dass er geht, das kann ich durchaus verstehen, aber die Art und Weise, wie man es kommuniziert, fand ich ein bisschen misslungen.
Jetzt sind wir quitt, jetzt hast du mir meinen Flop geklaut, aber ist okay.
Die nächste Frage ist schon gar nicht nach dem Flop, aber vielleicht nach einem Top.
Ja, ich habe zwei Tops. Und zwar ist das zum einen die U18-WM, wo sich Landshut und Kaufbeuren von wirklich toller Seite präsentiert haben, die eine tolle WM mit vielen fleißigen Helfern und natürlich mit dem DEB aufgestellt haben. Wirklich Hut ab. Chapeau für die Leistung. Hat mir sehr gut gefallen. Und der andere Top ist, das Perspektivcamp läuft ja die Anmeldung. Es gab schon zahlreiche, aber die Anmeldung ist noch offen bis 15. Mai. Deswegen alle jungen Talente, bewirbt euch für den Fragebogen aus. Und das ist jetzt mein zweiter Top.
Guck mal, ich bin weder Talent noch jung.
Wie bitte? Das ist wohl richtig gemacht. aber welche Jahrgänge noch für unsere Hörer da draußen, weil vielleicht hört uns ja auch der ein oder andere Junge, welche Jahrgänge dürfen denn momentan?
Ja, auf alle Fälle ist es ganz wichtig, auf die DL2-Homepage zu gehen, denn dort stehen dann die Infos alle dazu und auch der Link, wo man sich anmelden kann. Das ist nämlich in Heilbronn, was auch noch wichtig dazu wäre, und die Jahrgänge 2005 bis 2007, also 15- bis 17-Jährige, können sich bewerben. 5 Tage wird es wieder sein und es ist kostenlos.
Genau. Dann haben wir das Perspektivcamp jetzt schon mal mit reingenommen. Jetzt haue ich noch meinen Top raus, und zwar für mich war es mit so einer der Top-Transfers vor der Saison. Simon Schütz nach Kaufbeuren hatte einen Vertrag eigentlich für 2 Jahre mit aber Wechseloption. Die Wechseloption wurde nicht gezogen, was im Umkehrschluss heißt, dass Simon Schütz in Kaufbeuren nächstes Jahr bleiben wird. Und das finde ich auch für alle Parteien ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Ich meine, der kam mit 23, glaube ich, zurück aus der DEL ins Allgäu und bleibt jetzt ein zweites Jahr im Allgäu. Das heißt, ihm hat es da gefallen, die sind mit ihm zufrieden, und für die Liga ist das natürlich auch ein Zeichen, dass solche Spieler auch gehalten werden können, weil ich hier wette mit euch, der ein oder andere Club war mit Sicherheit an Simon Schütz interessiert, ihn zurück in die DEL zu holen. Deswegen ist das mein Top.
Absolut berechtigt. Haben wir noch was?
Nein.
Man schüttelt mit dem Kopf. Dann bleibt uns jetzt natürlich noch zu sagen, jetzt wo die Saison sportlich zu Ende ist, die DEL2 hat schon auf Social Media ein Sommerpausenschild drauf gemacht. Auch wir gehen so ein bisschen in die Sommerpause, was dann für uns bedeutet, man hört uns jetzt dann etwas unregelmäßiger, aber wir sind, Denise, Felix, wir sind ja nicht weg.
Wir sind nicht weg, und ich glaube, nächste Woche sind wir auch noch mal da. Und wahrscheinlich wieder mit Gast, wenn alles klappt. Schauen wir mal.
Dann lasst euch überraschen. So wie du. Eine schöne und erfolgreiche Woche wünscht ihr durch diese Woche. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Ciao und macht's gut.
Ciao.
Bis bald. Ciao.